Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Ich glaube, Agnes Heller kann man zu Recht als eine der letzten noch lebenden großen Philosophinnen bezeichnen. Sie trat in die Fußstapfen von Hannah Arendt und kämpft bis heute gegen den Judenhass in ihrem Heimatland Ungarn. Das Judentum und ihre Jüdischkeit haben sie stets begleitet und das in ihrer unverwechselbar philosophischen Art und Weise. Davor stelle ich Ihnen noch den Judenisten Daniel Bethlinger vor, dessen Großvater ebenfalls aus Ungarn stammte.
Es gibt heilige Texte, aber du kannst der heilige Text so interpretieren, wie du es willst.
Im Fall des Musikers Daniel Bethlinger ist das eine ganz besondere Geschichte. Das Instrument wurde vor 100 Jahren im ungarischen Szolnok gebaut und hat den Großvater über Österreich, Frankreich, Marokko und Israel nach Australien begleitet. Mittlerweile ist die Geige samt Enkel nach Europa zurückgekommen. Der Violinist und Komponist Daniel Bethlinger erzählt mit musikalischen Mitteln auf seinem neuen Album Szolnok die Geschichte der Geige und gleichzeitig auch die seines Großvaters, der ebenfalls aus Szolnok stammte und nach dem Ersten Weltkrieg vor dem zunehmenden Antisemitismus geflohen ist. Luigi Lauer hat sich mit Daniel Bethlinger unterhalten.
Ein kleiner Aufkleber mit großer Wirkung. Szolnok steht auf dem Zettel im Inneren der Violine, die Daniel Bethlinger Ende der 1990er Jahre von seinem Großvater erbte, und auf der Zarge noch dessen Initialen, ZF, für Soltan Fischmann. Daniel Bethlinger, geboren 1977 in Sydney, hatte zu Hause immer wieder Geschichten über Vertreibung und Flucht, über Judenverfolgung und über den Mord an Familienmitgliedern in KZs gehört. Wie so oft in solchen Fällen kam auch er viel zu spät auf die Idee, seinen Opa persönlich zu befragen. Soltan Fischmann, der wie seine Violine im ungarischen Szolnok, unweit von Budapest, das Licht der Welt erblickte, starb 1998. Doch er hinterließ sein Instrument.
What's special about this violin is that it has a constant history. My grandfather.
Das Besondere an dieser Violine ist ihre konstante Geschichte. Mein Großvater bekam sie von seinem Bruder, einem virtuosen Geiger, der 1918 an der spanischen Grippe starb. Damals muss das Instrument noch recht neu gewesen sein. Mein Großvater war 18, als er 1920 Ungarn verlassen musste. Er ging zu Fuß, erst nach Österreich, dann nach Frankreich, alles ohne gültige Papiere. Aus Frankreich musste er ebenfalls fliehen, nach Marokko, wo er meine Großmutter kennenlernte. Dann kam die Revolution in Marokko und sie flohen erst nach Israel, dann nach Australien, wo meine Großmutter eine Schwester hatte. Mein Opa hat immer für mich gespielt, noch bevor ich sprechen konnte. Als er starb, erbte ich die Violine. Seit 6 Jahren lebe ich jetzt in Berlin und seit Ende 2017 ist auch die Violine hier. Sie ist also wieder in Europa, von wo sie stammt.
Die Geschichte nimmt sich aus wie eine akustische Version des 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Tatsächlich wurde Soltan Fischmann 96 Jahre alt. Er hat das totale Chaos nach dem Ersten Weltkrieg in Ungarn erlebt, hat Verhaftungen und Verhöre durch Frankos Schergen ertragen und ist vor dem Vichy-Regime geflüchtet. Er hat im Widerstand gekämpft und zahlreiche später berühmte Zeitgenossen kennengelernt, wie Yehudi Menuhin, Stefane Grappelli oder Edith Piaf. Dabei war er von Beruf Ingenieur und Musik nur sein Hobby. Dass sowohl er als auch seine Violine, die er ständig im Rucksack mit sich trug, die unglaubliche Odyssee überlebt haben, grenzt an ein Wunder. Nur, Wie soll man dieses Wunder erzählen?
Originally my idea was to make an album sort of in a classical direction with a set list of my grandfather with some of the songs.
Meine ursprüngliche Idee war, einen ganz klassischen Ansatz zu verfolgen und ein Album zu machen mit Liedern, die mein Opa gerne gespielt hat. Er spielte Chansons, überhaupt mochte er Lieder. Aber er spielte auch klassische Stücke, Tangos oder Gypsy-Songs. Und natürlich viele jüdische Lieder. Schließlich waren wir eine jüdische Familie. Klezmer allerdings kaum, eher jiddische Lieder. Meine Großmutter sang zu jeder Tageszeit irgendwelche jiddischen Lieder, die dann später meine Mutter übernahm. Aber über die Jahre kamen immer mehr Geschichten über die Violine zutage, die schon 20 Jahre ungespielt herumlag. Und die Historie des Instrumentes selber rückte mehr und mehr in meinen Fokus.
And then I started really thinking about the story of the instrument.
Überwiegend ist Solnok chronologisch aufgebaut. Der früh verstorbene Großonkel und Geigenstudent Ernő taucht auf. Eine Kaffeestimmung in Budapest wird heraufbeschworen. Der Aufbruch und der lange Marsch über Wien nach Marseille finden ihren Niederschlag. Die meisten Kompositionen stammen von Daniel Weltlinger selber. Trotz einer leicht melancholischen Grundhaltung findet keine nostalgische Verklärung statt, weder im Positiven noch im Negativen. Eher sind es Stimmungsbilder, mal mit feinem Strich, mal mit kräftiger Hand gemalt. So wird das Ganze erstaunlich abwechslungsreich und wirkt mit ein paar Hintergrundinformationen auch ohne Texte, zum Beispiel in dem Stück La Famille.
Was dann folgt, ist logisch. Eine Pizzicato-Melodie, die der Großvater für die Enkel auf der Violine spielt. Es ist eine reine Fantasiekomposition, die ein wenig an eine Musiktruhe erinnert. Da geht es um die Weitergabe der Tradition an die Kinder, an die Enkel, in dem Fall also auch an mich.
Daniel Weltlinger lässt die Geschichte von Großvaters Violine in Solnok beginnen und dort beendet er sie auch, höchstpersönlich. Nach dem Besuch eines Geigenbauers vor Ort, der ihm erzählt, dass Solnok Anfang des 20. Jahrhunderts eine angesehene Künstlerkolonie war, geht ihm das Lied nicht mehr aus dem Kopf, das der Opa ihm am häufigsten vorgespielt hatte, Estrelita. Wenn nicht hier und jetzt, wo und wann dann?
I walked along the riverbanks, it was totally muddy.
Ich lief am Flussufer entlang und versank fast im Matsch. Meine Jeans war total eingesaut. Doch letztendlich saß ich am Ufer und nahm Estrelita auf. Mit Wasserrauschen und Vogelgezwitscher im Hintergrund und klammen Fingern. In genau der Stadt, aus der mein Opa und die Violine stammten. Ich habe die Melodie dann in einer Art Traumsequenz weitergeführt. Es ist das letzte Stück auf dem Album und ich finde, es ist eine liebenswerte Hommage an das Instrument.
That's the last track on the album. It's quite a lovely tribute to the instrument.
Solnok von Daniel Weltlinger ist ein wunderbar vertontes Stück Geschichte. Und eine, die noch längst nicht zu Ende ist, findet Weltlinger. Das Hier und Jetzt sei nur eine Momentaufnahme. Wer weiß, was die Solnok-Violine in weiteren 100 Jahren zu erzählen hat. Warten wir es alle ab.
Mir ist sehr wichtig, die schrecklichen Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, als vergangen zu betrachten. Dieses Instrument schaut nach vorne. Ich spiele es wie jede andere Violine und niemand würde etwas ahnen, wenn ich nicht die Geschichte dazu parat hätte. Ich lebe in Berlin im Jahr 2019. Die Violine lebt hier mit mir weiter und das ist das Wundervollste daran. Es ist die kraftvollste und positivste Aussage, die man überhaupt treffen kann.
Das Album Solnok von Daniel Weltlinger ist in der vergangenen Woche erschienen.
Es fasst im Grunde
alles zusammen. Die nächsten Konzerte finden in Oderau, Worms, Koblenz und Lolla statt. Alle Termine finden Sie auf der Homepage des Künstlers danielweltlinger.com. Übermorgen am Sonntag wird Agnes Heller 90 Jahre alt. Sie ist eine Zeitzeugin, die in Budapest 1944 den, wie sie sagt, größten Einbruch ihres Lebens überstehen musste. Mit 14 Jahren wurde Ungarn von den Nationalsozialisten besetzt. Sie emigrierte nach einem Studium in Budapest nach Australien und wurde 1986 Nachfolgerin von Hannah Arendt auf dem Lehrstuhl für Philosophie an der New York School for Social Research. Heute ist sie noch immer aktiv und eine kritische Beobachterin der Zeit, gerade weil Agnes Heller Jüdin ist. Über die Schönheit des guten Menschen hält sie europaweit Vorträge. Derzeit schreibt sie an ihrem nächsten Buch. Was wir von dieser Frau heute noch lernen können, sagt Ihnen Blanka Weber, die sie in Budapest getroffen hat.
Sie ist Philosophin, Denkerin und Kritikerin der Gegenwart, vor allem auch der ungarischen Politik. Noch immer, mit 90 Jahren, ist sie eine gefeierte und gefragte Gesprächspartnerin.
Ich habe schon angefangen mit 9 Monaten zu sprechen. Meine Mutter sagt, ich war 9 Monate alt, als ich schon sprechen konnte. Gehen konnte ich noch nicht, aber sprechen konnte ich. Habe seitdem nicht aufgehört.
In einem ungarischen jüdischen Verlag publiziert sie bis heute ihre Bücher über philosophische Themen. Heute ist sie auf der Buchmesse verabredet. Ein Taxi nimmt sie nicht, sie fährt lieber Bahn, kostenfrei in Ungarn für Senioren. Ansonsten läuft sie, managt ihre Termine allein, schreibt E-Mails und kommuniziert auf eine verbindlich höfliche Art. Agnes Heller sitzt in einer Straßenbahn, Linie 2. Es geht durch Budapest, entlang der Donau. Ein kurzes Innehalten dort, wo 60 Paar Schuhe aus Metall am Ufer stehen. Das Mahnmal von 2 Künstlern mit dem Titel »Die Schuhe am Donauufer«, um an jene etwa 4000 Menschen zu erinnern, die dort 1944 erschossen worden sind. Nur ein flüchtiger Blick von Agnes Heller durch die Scheibe nach außen. Als sie 15 Jahre alt war, stand auch sie an dem Ufer und erwartete, dass man sie als Jüdin, so wie die anderen auch, erschießen würde. Sie hatte Glück, denn kurz vor ihr war die Munition gerade leer geworden. Nachdenkliche Worte der heute 90-Jährigen.
Schauen Sie mal, als kleines Kind hatte ich mit Judentum sehr wenig zu tun, obwohl ich von meinem Vater alle Informationen bekam. 1933 wusste ich schon über Hitler, wusste ich über Antisemitismus.
Agnes Heller wurde in Budapest geboren. Der Vater, ein Rechtsanwalt, ein Mann der Aufklärung, der Mozarts Zauberflöte liebte und am liebsten Pianist geworden wäre. Er prägte sie, bis sich ihre Wege trennten. Er wurde nach Auschwitz deportiert. Die Tochter kam mit der Mutter ins Ghetto und überlebte durch viele Glücksumstände. Sie erzählt aus der Kindheit.
Persönlich habe ich das Gefühl, als ich 10 Jahre alt war, da hat man Numerus Clausus in der Mittelschule in Budapest eingeführt, Ungarn eingeführt, konnte ich nicht ins Gymnasium gehen. Da ging ich in jüdische Schule, jüdisches Gymnasium, der einzige Platz, wo ich studieren konnte. Ich war 10 Jahre alt und da habe ich, mit der jüdischen Kult wurde ich bekannt. Besonders, weil ich einen wunderbaren Rabbi hatte, hieß Samuel Kandel. Und ihm habe ich sehr, sehr lieb gewonnen und vor ihm habe ich sehr viel über, besonders über jüdische Geschichte und über die Bibel gelernt.
Ihre wachen Augen blitzen. Agnes Heller ist immer an ihrem Gegenüber interessiert. Nichts scheint ihr zu viel, langweilig oder mühevoll zu sein. Sie argumentiert und fragt nach.
Alle Menschen sind mindestens einmal interessant. Ob sie zweimal interessant sind, ist eine Frage. Aber wenn man mit einigen befreundet ist, sind sie wahrscheinlich immer interessant. Sie bleiben interessant, weil wir in ihnen interessiert sind.
Es gibt immer einen Grund für gute Gedanken, für ein Gespräch. Auch dann, wenn sie in den großen Wollmantel gehüllt, mit kleinen Schritten an den Ständen der Buchmesse entlang tippelt. Und so tauscht sie die Ruhe im heimischen Wohnzimmer an jenem Nachmittag mit dem Trubel der Buchmesse. An jeder Ecke wird sie begrüßt und umarmt von langjährigen Wegbegleitern. Am Stand des Verlages ein kleiner Tisch. Kaum sitzt sie, wird sie umlagert von Freunden und Lesern. Jeder hat eine Frage an die große alte Dame, die äußerlich fast unscheinbar ist, weil von zierlicher Gestalt. Ihr Vater war es, der einst zu ihr sagte, sie müsse später nach der Schule irgendetwas anderes machen, nichts Typisches für Mädchen, vielleicht etwas mit Politik oder Philosophie. Genau das hat sie auch getan. Philosophie studiert, im sozialistischen Ungarn gelebt, später die Chance bekommen, um an einer australischen Universität zu lehren. Es folgte New York. Anja Scheller wurde Nachfolgerin von Hannah Arendt am Lehrstuhl für Philosophie.
Ich habe im Leben nichts bereit. Ja, natürlich habe ich wahrscheinlich mehrmals schlecht gewählt, aber habe ich dann später wieder gewählt. Das heißt, das kann man immer in einem Besseren verändern, wenn, auch wenn man einen Fehler gemacht hat. Nein, ich habe nichts bereut.
Und Ihre Religion?
Na, Judentum ist für mich eine wichtige Religion geworden. Es ist nicht obligatorisch, in etwas zu glauben. Ja? Das ist die Gesetze muss man einhalten. Wenn man nicht alle Gesetze einhält, ist man noch immer ein guter Jude. Es ist eine hermeneutische Religion. Es gibt heilige Texte, aber du kannst den heiligen Text so interpretieren, wie du es willst. Ein wenig wie in der Philosophie.
Kontroversen hat sie nie gescheut, im Gegenteil. Wenig später nimmt sie Wollmantel und Handtasche, trägt roten Lippenstift auf.
Ich bin Miron Schienenberg und ich wünsche Ihnen
zur Bahn,
Linie
2.
Ein schönes Wochenende.
Es wartet die nächste Verabredung.